Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge zum Curecast. Und wie immer, Denise und ich sind am Start. Und die liebe Martina, sie ist mit an Bord. Und liebe Martina, magst du dich direkt einmal vorstellen?
Ja, hallo Sven, hallo Denise, so schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne, mein Name ist Martina Kegelwitz. Ich komme ursprünglich aus Österreich, wie man wahrscheinlich hören kann. Lebe seit ein paar Jahren jetzt schon im schönen Irland, in Dublin und bin Coach und begleite in dieser Rolle Frauen, die in suchtbelasteten Beziehungen leben, die also in Paarbeziehung sind mit einem suchtkranken Partner und da speziell substanzgebundene Süchte.
Okay, das heißt aber, dass... Okay, also mega cool, dass du erstmal, dass du in Dublin lebst, das finde ich richtig cool. Wie ist denn der Weg dahin gekommen? Also, dass du jetzt da geendet bist, sozusagen gerade wo du bist. Das klingt nach einem weiten Weg auf jeden Fall.
Das war definitiv ein weiter Weg, ja. Absolut, ja. Was ich jetzt mache, entstammt einfach meiner eigenen Erfahrung. Ich war lang in Paarbeziehung mit einem drogenabhängigen Partner und war da halt total in der Co-Abhängigkeit drin. So ganz klassisch, alle klassischen Muster, wo man so sagt, das ist so typisch, was Angehörige so machen, was nicht so förderlich ist. Das war ich. Und ich hatte keine Ahnung von Co-Abhängigkeit, ich kannte den Begriff gar nicht. Und es war natürlich alles super anstrengend und ich habe es auch niemandem erzählt. Also ich war einfach ganz alleine damit, weil ich mich niemandem anvertraut habe. Und ich bin durch meinen Partner dann tatsächlich auf das Thema Co-Abhängigkeit gekommen. Er war dann wieder mal auf Rehab und die hatten dort einfach auch ein Angehörigenprogramm. Und da hat er zu mir dann gesagt, hey, da gibt es sowas wie Co-Abhängigkeit und da haben wir jetzt ein bisschen was drüber gehört. Vielleicht magst du das mal anschauen. Und ich war zuerst sehr im Widerstand. Also meine erste Reaktion war wirklich, ist das jetzt dein Ernst? Du bist der Süchtige und jetzt soll ich ein Problem haben. Das kann ja jetzt auch nicht wahr sein. Und habe dann aber trotzdem mal ein bisschen gegoogelt und dachte dann so, verdammt, ja, da erkenne ich mich schon wieder. Bin dann darauf gestoßen, dass Gott sei Dank am selben Tag, am Abend, gab es ein Treffen von den Codependent Anonymous, ein Coda-Treffen. Das war am selben Abend und ich dachte, okay, da gehe ich jetzt hin, weil sonst traue ich mich nicht mehr. Und saß dann in den Treffen und dachte, wow, ja, also das bin einfach ich und da geht es offensichtlich auch anderen so. Und mein Weg in die, also damals war ich noch gar nicht selbstständig, damals war ich noch angestellt, bin dann mit ganz anderen Themen in die Selbstständigkeit gestartet, habe dann 2023 meine erste Coaching-Ausbildung gemacht, da sind dann weitere gefolgt, jetzt bin ich gerade noch in einer Trauma-Ausbildung, das auch super zusammenpasst und habe erstmal verschiedene Themen gecoacht und dieses Thema Frauen in suchtbelasteten Beziehungen zu begleiten hat schon ein Jahr lang immer wieder angeklopft. Ich wusste aber, wenn ich das mache, dann möchte ich einfach auch mit einem Teil meiner Geschichte rausgehen, weil ich einfach weiß, wie schwierig es ist, wenn man alleine damit ist und es spricht einfach niemand drüber. Es gibt so, so wenig über dieses Angehörigenthema. Und ich war aber noch nicht so weit. Also so einem Jahr habe ich gemerkt, okay, ich weiß, es ist wichtig, aber ich kann mit meiner Story einfach noch nicht rausgehen. Das hat einfach noch ein bisschen in meinem Prozess gebraucht und irgendwann war es dann stimmig und da habe ich gesagt, ja, jetzt passt es. Jetzt bin ich mit mir so rund und in Frieden mit allem, dass ich da jetzt auch ready bin, andere zu begleiten und meine Geschichte zu teilen. Also das war jetzt so die Kurzform dieser komprimierten Version.
Und es ist so wichtig dort, also ich finde, also auch insbesondere, warum wir dich auch eingeladen haben, weil diese Thematik einfach, die muss weiter gesichtet werden sozusagen. Und deswegen finde ich das großartig, was du machst. Und ich bin da gerade voll in Gedanken mit gleichzeitig, wie krass, ich merke es gerade. Und magst du vielleicht einfach direkt dort anknüpfen, im Grunde vielleicht, wie jetzt sozusagen die Arbeit ausschaut? Also wie sieht so ein Support aus zum Beispiel?
Also ich begleite die Frauen 3 bis 6 Monate und ganz, ganz viel ist es einfach wirklich mal den Fokus zurückzuholen zu sich selbst. Ich kann das so gut nachvollziehen, ich war damals genauso und auch die Frauen, die zu mir kommen, die kommen erstmal ganz viel mit, mein Partner macht dies und jenes und er hatte ja eine schwierige Kindheit und deswegen, und das kompensiert er, also die analysieren ihren Partner perfekt, wissen genau, was er braucht, wie er sich fühlt, wie es ihm geht, aber sind halt ganz, ganz wenig bei sich. Das heißt, da schauen wir auf jeden Fall, dass wir den Fokus mal zurückholen. Ganz, ganz oft gibt es natürlich da auch einen Trauma-Background bei diesen Frauen, wo wir einfach schauen, dass wir auch stabilisieren, dass wir da einfach ein bisschen Wissen aufbauen, warum die Dinge vielleicht so sind, wie sie sind, auch sich den roten Faden mal anzuschauen, weil ganz oft ist ja die Beziehung, in der sie jetzt sind, nicht die erste mit dieser Thematik. Es war auch bei mir so, dass ich das erst später gecheckt habe, dass die Beziehung zu meinem Ex-Partner nicht die erste war, die suchtbelastet war. Aber das war mir gar nicht so bewusst. Genau, dass wir da einfach wirklich mal stabilisieren, Wissen reinbringen, den Fokus wieder zu sich zurückholen. Und dann einfach schauen, wo soll die Reise hingehen? Ist es ein, ich bleibe in der Beziehung? Ist es ein, ich trenne mich? Also auch da gibt es ja kein richtig oder falsch und das ist auch oft so ein Thema, womit die Frauen halt kommen und sagen, ich fühle mich so zerrissen. Einerseits weiß ich, es tut mir nicht gut, andererseits will ich mich nicht trennen und ich kann aber diese Entscheidung auch gar nicht treffen. Und das ergibt sich dann aber ohnehin, wenn wir wieder mehr bei uns ankommen, wieder stabiler werden, dass man da dann auch wieder klarer sieht, wie möchte ich denn damit umgehen.
Was per Definition bedeutet denn Co-Abhängigkeit? Du hast ja selber gesagt, das war ein Begriff, den hast du lange vorher nicht gehört und dann hast du dich damit befasst. Aber für die Zuhörer, die es vielleicht auch noch nie zuvor gehört haben, wie würdest du es definieren?
Ja, also es gibt keine einheitliche Definition dafür. Der Begriff stammt ursprünglich aus den 40er, 50er Jahren aus Amerika und ist entstanden durch Frauen, die mit alkoholkranken Menschen zusammen waren, die gesagt haben, irgendwie muss es ja auch an uns liegen, dass wir in solchen Beziehungen landen und haben für sich einfach diesen Begriff gewählt. Und so das Hauptmuster, das da dahinter steht, ist, dass man so in einer Retterrolle ist, dass man übermäßig viel in dieser Hilfeleistung ist, über die eigenen Grenzen hinweg. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, zu verstehen, dass co-abhängige Verhaltensmuster nicht ausschließlich mit der Suchtproblematik zusammenhängen oder nicht ausschließlich in Suchtbeziehungen, da vorkommt, sondern dass wir solche Verhaltensweisen in allen anderen Lebensbereichen auch sehen. Also es kann durchaus sein, dass wir co-abhängige Verhaltensweisen zeigen, obwohl wir nicht mit einem suchtkranken Partner zusammen sind. Ja. Also der Begriff wird auch immer wieder kritisiert, passt nicht für alle. Also es gibt Menschen wie mich, die sagen, das passt genau, ich finde mich da wieder. Andere können sich gar nicht damit identifizieren. Ich glaube trotzdem, dass es hilfreich ist, einen eigenen Begriff zu haben, weil das einfach so ein durchaus spezielles Muster auch ist.
Ja, genau. Also es ist ja häufig so, ne, dass es in der Suchthilfe halt stark diskutiert wird, gibt es die Co-Abhängigkeit oder nicht. Aber ich finde auch, dass jeder Mensch da für sich gerne definieren darf und sich identifizieren darf. Und du bist ja jetzt spezialisiert auf Frauen. Was genau ist da so typisch in der Co-Abhängigkeit oder in der Partnerschaft, in dem Verhältnis zum Partner sozusagen? Wie verhalten sich die Frauen da typischerweise?
Ja, da ist ganz, ganz viel Kontrolle dabei, also so das Bedürfnis zu kontrollieren. Dass zum Beispiel, also so ein Klassiker, den ich auch ganz viel gemacht habe, ist einfach zu schauen, gibt es Substanzen zu Hause, die dann vielleicht wegzuschmeißen, versuchen den Partner zu kontrollieren, wenn man gemeinsam fortgeht, auf ihn aufzupassen, zu schauen, dass er nicht trinkt oder andere Substanzen konsumiert, was natürlich wenig zielführend ist. Und auch diese unfassbare Empathie, dieses ganz genaue Spüren, wie es dem Gegenüber geht, schon wahrzunehmen, wenn der nächste Rückfall ansteht. Also da sind wir, weil wir mit dem Fokus einfach so beim Partner sind, ist da diese Analysefähigkeit und diese Empathiefähigkeit wirklich enorm ausgeprägt. Und was jetzt, wenn wir jetzt so aus diesem Suchtkontext auch ein bisschen in andere Bereiche reinschauen, finden wir auch da immer wieder dieses Muster von, ich will gebraucht werden. Also das ist ja so dieses, was da dahinter steckt, ganz oft diese Überzeugung, mein Wert hängt daran, wie sehr ich gebraucht werde. Also ganz oft ist da einfach eine Selbstwertthematik dahinter. Wir ziehen den Selbstwert aus dem Gebrauchtwerden. Was man natürlich dann in allen Bereichen zeigen. Wir setzen keine Grenzen, sagen nicht nein, kommunizieren unsere Bedürfnisse nicht, gehen immer wieder über unsere Bedürfnisse, weil wir uns selber gar nicht mehr spüren.
Ja. Ja, es macht auch voll Sinn, ne? Also das ist ja besonders, sagt man ja, ich würde mal sagen, die typische Verhaltensweise einer Frau ist ja Fürsorge. So, und das ist natürlich ganz doll geprägt dann in der Zeit, wenn man mit in einem co-abhängigen Musterverhältnis sich befindet. Wie kommen denn die Frauen zu dir? Also wie finden die dich? Wie läuft es in der Regel ab?
Über Instagram oder LinkedIn hauptsächlich, also über Social Media und also ich teile ja auch immer wieder nicht nur, was ich tue, sondern einfach auch meine Geschichte und das ist der Hauptpunkt, warum die Frauen zu mir kommen, also das wird einfach immer wieder genannt, weil ich es halt selber erfahren habe, weil ich selber weiß, wie das ist. Genau, also der Kontakt kommt in der Regel über Social Media zustande. Wir machen dann immer ein Erstgespräch in aller Ruhe, schauen, wo steht die Frau gerade, passt eine Begleitung auch gerade, ist Coaching überhaupt die richtige Begleitung oder braucht es vielleicht eine andere Form? Also das Erstgespräch ist einfach ganz, ganz in Ruhe gelassen, ohne Druck. Das ist ja oft schon eine Riesenhürde, die die Frauen dann nehmen, überhaupt mal zu einem Erstgespräch zu kommen. Ja, also das feiere ich immer sehr, wenn sie da ihren Mut zusammennehmen und sich da einfach mal öffnen. Und sich da vielleicht auch zum ersten Mal in einem Raum wiederfinden, wo es eben keine guten Ratschläge gibt, sondern wo sie halt einfach mal sein dürfen mit allem, was da ist und auch mit allen Widersprüchen, die vielleicht gerade da sind.
Da alleine das gesehen und gehört werden, nicht verurteilt werden, einfach existieren dürfen und abgeholt werden, wo man steht. Das ist ja auch schon eine riesen Umarmung der Seele sozusagen. Und deswegen, also erst großartig. Also genau so habe ich es ja auch gelernt als Sozialarbeiter, genau das, diesen Raum zu eröffnen. Und ja, wenn so sensible Themen rumfliegen, dann es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Alles andere baut so viel Druck schon wieder auf und dieses Leisten müssen dann auch noch obendrauf. Und oh mein Gott, was hat man alles falsch gemacht? In Anführungsstrichen natürlich, ne? In Anführungsstrichen bitte. Nicht falsch verstehen. Und deswegen, ja.
Ja, und es ist ja auch so, dass das ja auch ganz viel Widerstand auslöst, wenn dann von, also klarerweise, wenn das Freunde oder Verwandte mitbekommen, ist es ja nachvollziehbar, dass sie sagen, hey, trenn dich doch und verlass den doch. Aber das war zum Beispiel für mich ein Hauptgrund, warum ich es niemandem erzählt habe, weil ich genau das nicht hören wollte. Und es bringt ja auch gar nichts, dieses lass doch einfach los, ist gut gemeint, aber ist halt gar nicht möglich, solange wir nicht die Ressourcen haben, loszulassen. Noch dann ist halt die Frage, was lasse ich denn los? Lasse ich den Menschen los? Lasse ich die Kontrolle los? was bedeutet es, einen Menschen loszulassen? Geht ja jetzt nicht darum, dass man irgendwen hängen lässt. Wie gehe ich mit möglichen Konsequenzen dieses Loslassens auch um? Also das sind ja alles Fragen, die man wirklich für sich einfach in sich bewegen muss und wo es kein richtig oder falsch gibt. Also Trennung ist ja da auch nicht die Lösung. Ich meine, vielleicht jetzt für die aktuelle Beziehung, aber ich nehme mich mit meinen Mustern ja immer mit. Also selbst wenn ich mich heute einfach trenne und einfach unter Anführungszeichen loslasse, ändert das ja nichts am Grundproblem, dass es ja einen Grund gibt, warum ich in solchen Beziehungen lande. Und deswegen ist es ja so typisch, dass wir immer wieder in sehr ähnlichen Beziehungen landen. Und ich habe das sehr, sehr lange so gemacht, ja.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja halt auch, es ist halt ein sehr, sehr schambehaftetes und auch mit viel Schuldgefühlen behaftetes Thema, ne? Also besonders Sucht, aber generell sich selbst ja auch anschauen zu müssen, um mal zu reflektieren und zu gucken, okay, was sind eigentlich meine Verhaltensmuster, wo habe ich Defizite oder Themen, die ich bearbeiten könnte. Was hat dir letztendlich geholfen zu sagen, okay, ich muss was ändern und ich gehe zum Beispiel zu der Selbsthilfegruppe für Angehörige? Was hat dir da geholfen, diesen Schritt wirklich zu gehen?
Das war die Erkenntnis und das war eine wirklich bittere Pille, die ich da geschluckt habe, zu sehen, dass meine Retterrolle einfach gar nicht so selbstlos ist, wie ich das immer gesehen habe. Also zu erkennen und ich habe dann auch, also ich konnte das nachvollziehen und spüren, dass ich meinen Selbstwert aus dem Leid meines Partners ziehe, war für mich so eine Erkenntnis, dass ich gesagt habe, so will ich einfach nicht sein, ich will einfach nicht so ein Mensch sein. Und es war aber tatsächlich so, wie ich dann so überlegt habe, wie ich mich fühle, mir ging es am besten, wenn er am Boden gelegen ist, weil dann wusste ich, was mache ich, ich hatte die Kontrolle, ich wurde gebraucht, ohne mich ging es in dem Moment nicht, also mein Selbstwert wurde da maximal genährt. Und als ich das begriffen habe, war es für mich, also mir sind ganze Fische von den Augen gefallen, nicht nur die Schuppen. Und ich dachte, oh mein Gott, so will ich einfach nicht sein. Es ist, ja, also ich fand mein Verhalten dann einfach richtig ungut, um es nett auszudrücken. Mhm. Ja. Und das war für mich so der Hauptpunkt, dass ich nicht so ein Mensch sein möchte, der für sich seinen Selbstwert aus dem Leid anderer zieht.
Ja, voll gut und voll mutig.
Absolut. Auf jeden Fall. Also, absolut.
Hat mit viel, viel Mut zu tun.
Ja, es ist echt nicht angenehm und gleichzeitig, also das war für mich wirklich so der Startschuss in die Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Wenn ich mir mein Leben nicht nur im Außen, sondern vor allem auch im Innen, wie ich mich fühle, wie ich dastehe mit meinem Selbstwert, wie es mir heute geht und wie es mir damals ging, das ist einfach so ein arger Unterschied, kann man gar nicht vergleichen. Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass es mir mal so geht, wie es mir jetzt geht. Es ist völlig anders, ja. Also ich bin sehr, sehr dankbar für all diese Erfahrungen.
Und genau das möchte ich nochmal beleuchten, weil auch ne, aus dem Mentoring, was ich ja habe und auch aus Sozialarbeit, gerade dieser Weg macht ja so viel Angst, dass so viel Veränderung eintritt, man erkennt sich nicht mehr wieder und so weiter. Und dieses Schöne mal zu beleuchten, das würde ich jetzt super gerne einfach mal mit reinbringen, weil was ist wirklich Schönes sozusagen in dir als Blume aufgeblüht, liebe Martina?
Ah ja, das ist so ein spannendes Thema. So schön, dass du das da jetzt auch nochmal aufgreifst. Nämlich wirklich auch diese Angst, dass sich dann alles ändert, dass man vielleicht alles verliert und so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann einfach ein natürlicher Prozess wird. Wenn du wieder bei dir ankommst, dann verändert sich ja sowieso das System um dich herum, also auch die Beziehung in welcher Art und Weise auch immer. Also es ist dann nie so schlimm, wie wir uns das im Vorhinein ausmalen, diese Veränderung, weil es sich dann natürlich ergibt. Und die Blume, die mir aufgegangen ist, Gute Frage. Ich würde sagen, einfach wirklich so diese Überzeugung, dass ich wertvoll bin, auch wenn ich nicht gebraucht werde, wenn ich nicht leiste. Und das war natürlich ein Prozess. Aber ja, ich glaube, der größte Unterschied ist wirklich mein Selbstwert, den ich jetzt einfach in einer Art und Weise erkenne und wirklich spüre, der eine Selbstverständlichkeit für mich geworden ist, was es früher halt nicht war. Und das ist, glaube ich, so die Quelle einer, ja, ganz anderen Blume, als es früher war, ja.
Ja, voll schön, richtig gut. Ich glaube, es ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle mitzugeben, dass man niemanden verurteilen darf, ne? Also weder den Menschen mit der Suchterkrankung noch den Angehörigen oder die Angehörige, dass es hier gar nicht um Schuld geht. Ne, ich glaube, das ist unfassbar wichtig, dass die Menschen kapieren, das eine ist die Erkrankung, das ist die Suchterkrankung. Niemand wird geboren und sagt, oh ja, ich möchte später mal süchtig werden. So, das passiert so nicht. Das bringt das Leben sozusagen ganz viel mit sich. Niemand macht das mit Absicht. Und dann ist aber auch die andere Seite nochmal zu sehen, dass auch wenn ich mich vielleicht definiere darüber, dass ich anderen helfe, ich meine, das haben wir Sozialarbeiter. Ich mache es beruflich. So, ich verdiene damit Geld, dass ich anderen helfe und mir damit meinen Selbstwert natürlich auch zufüge. So, oder? Also, das ist, ich kenne kaum einen Sozialarbeiter, der nicht ein gewisses Helfersyndrom hat und sich damit nicht auch identifiziert, dass man gebraucht wird. Also, das wäre eine Lüge, wenn ich das jetzt einfach so von mir werfen würde. Deswegen, es ist absolut menschlich, auch zu sagen, ich habe mich daraus definiert oder ich definiere mich daraus und mein Selbstwert, wenn ich anderen Menschen helfe oder meinen suchtkranken Partner. Und das ist überhaupt nicht schlimm, glaube ich, ne? Es ist einfach nur wichtig, wie du schon sagst, dass man lernt, aus sich heraus sich selbst zu lieben und nicht, dass man das von außen braucht.
Denn du bist
Ja.
gut so, wie du bist. Von vorne bis hinten. Ich wollte was Cooles sagen, aber ging gerade nicht.
Absolut.
Völlig
Rund
falsch.
herum bist du, wo es gut ist,
Rundherum,
ja.
das klingt besser, ja. Danke.
Was sind denn so deine Erfahrungen jetzt in der Arbeit mit den Frauen und mit den Angehörigen? Wie gibt es da Dinge, wo du sagst, oh, das ist mir im Kopf geblieben, das war eine richtig, richtig schöne Situation? Oder das war wirklich, das war so ein Muss, so musste das einmal angegangen werden oder so?
Was mir da jetzt spontan in den Sinn kommt, ist eine Nachricht von einer Klientin, die sie mir nach der dritten Sitzung, die wir hatten, hat es mir geschrieben, weil wir haben zwischen den Sessions halt auch immer Messenger-Support, wo man auch jederzeit Sprachnachrichten reinschicken kann und so weiter. Und sie hat gesagt, ja, es ist so interessant, es verändert sich was in der Beziehung. Also einfach so auch vom Verhalten des Partners ihr gegenüber. Jetzt nicht, dass er wundersamerweise plötzlich nüchtern wird, aber einfach so kleine Dinge. Ah, da hat er einfach von sich aus gerade Verantwortung übernommen. Und das finde ich immer so spannend, dass wir ja den Fokus darauf legen, nicht versuchen, am Partner herumzuschrauben, sondern einfach zu uns kommen, uns selber wieder regulieren. Dadurch verändert sich's aber natürlich im Außen. Oder auch, wenn die Klientinnen dann sagen, ja, mir gelingt's irgendwie schon viel besser, dass ich im Streit reguliert bleibe, dass ich dann nicht irgendwie ja, verletzend wäre oder destruktiv oder so, sondern dass ich ihn halt dann vielleicht einfach lass und mich aus der Situation rausziehe oder was halt auch immer dann gut für sie passt. Aber dieses, ich bin schon besser bei mir oder ich bin schon besser bei mir, wenn er nicht nüchtern ist und schaffst, dass das nicht mehr so viel mit mir macht. Also das sind so diese vermeintlich kleinen Dinge, die einfach so groß sind, wo man jedes Mal das Herz so aufgeht, weil ich mir denke, ja, und wie schön ist auch diese Erfahrung, du schaust auf dich, du legst deinen Fokus auf dich und plötzlich erlebst du eine andere Realität.
Ja.
Im Kleinen erstmal Schritt für Schritt, aber dass sie das einfach so erleben, ist einfach so, so schön.
Das glaube ich. Voll die schöne, wertvolle Arbeit. Danke Absolut. Für deine Arbeit, Martina.
Ja, deswegen wollten wir dich auch unbedingt haben. Das muss raus. Das muss raus. Gehört werden.
Ja, absolut. Es wird so, so wenig drüber gesprochen, über diese Angehörigen-Thematik, obwohl so viele davon betroffen sind, Millionen allein im deutschsprachigen Raum. Und wenn über ein Thema nicht gesprochen wird, dann glauben die Betroffenen, es betrifft halt sonst niemanden. Und Denise, du hast das schon gesagt, es ist eh so scham- und schuldbehaftet. Und wenn dann niemand drüber spricht, macht es das halt nochmal schwieriger,
ja.
Einfach mitzukriegen, ich bin damit nicht alleine. Und deswegen freue ich mich auch so, so sehr über die Einladung von euch, weil ich halt echt schaue, okay, wo gibt es denn Möglichkeiten, dass ich das Thema einfach mehr rausbringe, weil je mehr Menschen drüber sprechen, desto besser. Also ganz, ganz herzlichen Dank auch an euch.
Danke.
Gerne, gerne.
Ja, richtig gut. Gibt es denn noch etwas außer die Thematik, dass du sagst, Leute, seid etwas offener dafür, sprecht ruhig darüber, ne? Sucht euch die entsprechende Hilfe. Gibt es noch etwas, was du der Gesellschaft ganz gerne noch mitgeben wollen würdest, aus deinen beruflichen Erfahrungen oder auch aus deinen privaten Erfahrungen heraus?
Da gibt es sehr viele.
Das glaube ich.
Gesellschaftliche Ebene switchen. Ja, ich glaube, das Wichtigste, was ich an der Stelle dann vielleicht nennen würde, wäre, dass es richtig, richtig schön wäre, wenn wir uns mit Bewertungen zurückhalten würden. Denn wenn wir Situationen nicht kennen, dann ist es einfach, also es ist ganz natürlich, dass wir vieles nicht nachvollziehen können. Das bedeutet aber nicht, dass das irgendwie schlecht ist oder falsch, sondern halt einfach vielleicht nur etwas, was wir nicht kennen. Sowohl wenn es um die suchtkranken Personen geht, als auch die Angehörigen. Von beiden Seiten habe ich einfach schon krasse Dinge erlebt, wie auch Leute aus dem Hilfesystem da einfach wirklich in einer Art und Weise agieren, die sehr unschön ist. Also da würde ich mir wirklich wünschen, einfach bei sich zu bleiben und den Menschen wertfrei zu begegnen, weil, Denise, wie du gesagt hast, niemand ist absichtlich co-abhängig, niemand ist absichtlich süchtig, sind ganz, ganz oft einfach Bewältigungsmechanismen für sehr, sehr unangenehme Dinge. Und da hilft Bewertungsfreiheit einfach, um den Leuten einfach auf Augenhöhe zu begegnen und die Menschen tatsächlich sehen zu können. Und das würde ich mir auf vielen, vielen Ebenen mehr wünschen von der Gesellschaft.
Ich glaube, da können wir nur hart mitgehen. Das ist ja auch so unser Pure-Auftrag. Ne, Auftrag sage ich schon, aber das, was wir erreichen möchten. Endlich mal Augenhöhe. Wirklich übergreifend, ja.
Ja. Ich glaube auch, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, damit sich dann endlich auch was ändern kann.
Richtig, ja.
Ja, sehr absolut. Gut.
Ja, mit dem Blick auf die Uhr, ich habe es jetzt mal weggenommen, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, liebe Martina. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit und dass du hier bist. Und Denise, möchtest du noch was sagen?
Ich bin einfach nur wahnsinnig froh, dass es dich gibt, dass du deine Arbeit tätigst. Und ich würde sagen, für alle Leute da draußen, die das hören, bitte, bitte meldet euch bei Martina, habt ein Gespräch mit ihr. Ich gehe davon aus, dass du ganz, ganz viele Impulse mitgeben kannst. Und ja, wir packen natürlich alles in die Shownotes, damit ihr sie finden könnt. Und mehr habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Es ist, wir haben ganz viel darüber gesprochen jetzt. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Es betrifft unfassbar viele Menschen. Und deswegen, traut euch.
Yes.
Oder Martina, was sagst du dazu?
Ja, vielen Dank, Denise, vielen Dank, Sven, und absolut, ich schließe mich, Denise an, traut euch, sprecht darüber, geht raus, findet Mut, ihr könnt tatsächlich nur gewinnen. Also, du kannst nur gewinnen, wenn du drüber sprichst und da einfach, ja, dich einfach mal öffnest und erfährst, dass du nicht alleine bist.
Richtig.
Schön. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Martina, wir werden dich natürlich verfolgen und beobachten, wie sich das weiterentwickelt und wie du die Welt ein Stück weit verändern wirst.
Ja.
Und ansonsten würde ich sagen, Sven, pure us.
Pure you.
Und auf Wiedersehen.
Baba.
Ciao.
Ciao.